Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars und Christoph.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denker und Macher. Mein Name ist Christoph. Gegenüber sitzt mir der wunderbare
Lars. Hallo.
Genau, hallo. Heute war es mal umgedreht. Ich möchte auch mal diese Eröffnungsparty machen. Aber jetzt gebe ich gleich rüber, weil das nächste, ich glaube, was gibt's Neues, Herr Kollege? Hau mal raus. Hier.
Was gibt's Neues?
Ja, hallo, ich begrüße euch auch. Ich bin völlig aus der Komfortzone hier
das
raus.
Das ist korrekt.
Ja, was gibt's Neues? Was gibt's an neuen Entwicklungen? Beispiel. Und zwar unser super Arbeitsminister, das war jetzt gar nicht ironisch, weil ich finde ihn wirklich gut.
Hubertus Heil ist das, oder?
Richtig, genau. Okay. Und er macht ja wirklich gute Sachen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er möchte jetzt eine bezahlte Bildungszeit. Das heißt, er möchte ein Weiterbildungsgesetz machen nach österreichischem Vorbild. Okay, ob österreichische Vorbilder immer so gut sind, aber der Gesetzentwurf soll bald kommen, nämlich da geht es darum, dass Beschäftigte sich praktisch bald weiterbilden können. Ne? Also, dass es dann zum Beispiel in irgendeiner Form Weiterbildungsgeld gibt. Es ist ja teilweise auch schon, dass es das in den einzelnen Bundesländern gibt. Wir haben ja auch schon Bildungscheck, Bildungsprämie und Bildungsurlaub. Was wir übrigens alles anbieten können als CLM, das ist ja der CLM-Podcast, das hast du nämlich vergessen zu sagen. Du kannst das nämlich gar nicht gut mit dieser Anmoderation.
Das ist der CLM-Podcast.
Richtig.
Nachtrag,
so, genau. Genau. Also wie stehst du zu so einem Gesetz?
Also die Idee finde ich toll, weil Personalentwicklung heißt ja im Sinn des Unternehmens zu entwickeln. Vielleicht, wenn wir Glück haben, im Sinn des Kunden zu entwickeln. Mhm. So, die Initiative, wir sind in Deutschland ein Weiterbildungsmuffelland. Wir haben also Weiterbildungsquoten laut der EU, die sind unterirdisch.
Wann hast du denn deine letzte Weiterbildung gemacht?
Oh, letztes Jahr im November.
Die EU, okay.
Ja, und zwar, da ging es so ein Serious Gaming Play. Das war so ein Workshop im Raum der Ideen im Sauerland, an dem wir alle teilgenommen haben. Da habe ich hasse Spiele. Aber das war eigentlich ganz unterhaltsam, weil ich gar keine Ahnung davon hatte. Aber so das System, die Aufbereitung fand ich sehr gut. Und das ist natürlich dann auch meine letzte Weiterbildung gewesen. Sonst mache ich mal den Spruch, wie es bei Facebook immer steht, es ist kompliziert. Also die Frage ist immer, muss eine Weiterbildung einen Stempel kriegen?
Ja.
Das ist ja so eine Gretchenfrage. Also das und da, aber die Initiativen finde ich gut, weil Unternehmen entwickeln, wie gesagt, nur fürs Unternehmen. Und dann höre ich Talent vor. Förderung. Wenn ich Talente fördere, ist es ja in Ordnung. Aber wenn die Talente dann aber auch im Unternehmen benutzt werden oder ich qualifiziere natürlich auch viele weg, muss man auch mal ganz klar diskutieren.
Aber ist das nicht, also ich habe mal gelernt, dass wir auch als Arbeitgeber zum Beispiel ja auch eine volkswirtschaftliche oder eine gesellschaftspolitische Verantwortung haben und ist dann nicht weiterbilden, gehört doch dazu, auch wenn es in Anführungsstrichen dann wegbilden wäre.
Ja, ist natürlich, ja, es ist richtig. Also wenn wir darüber reden würden, hätten wir Gesellschaft und gesellschaftspolitische Aspekte mit zu berücksichtigen. Natürlich ist es so, dass die Arbeitgeber auch selber dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer auf gutem Qualifikationsstand sind, sonst verlieren sie den Wettbewerb.
Mhm.
So. Ne? Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass Südkorea schon 6G hat, während wir 5G verschreiben können, aber ob das überall verfügbar ist, das lassen wir mal dahingestellt. Also das ist sicherlich immer eine Frage des Wettbewerbs untereinander auch. Und mich interessiert, warum der Herr Heil das gemacht hat. Ich glaube auch, er macht es einfach, also diesen Entwurf, weil er gemerkt hat, dass die Unternehmen gar nicht so viel Geld da investieren, wie sie meinen.
Ja, also bin ich bei dir. Ich war ja jetzt ich hatte einen Termin beim Ministerium hier in Düsseldorf und da war so eine Frage- und Antwortstunde, so ein bisschen wie Höhle der Löwen, weil wir wollten ja ein schönes Projekt denen verkaufen. Und da fragte mich dann auch jemand, ja, warum macht das denn nicht der Arbeitgeber? Warum wollt ihr dafür Geld haben, dass ihr Menschen schult? Warum kann doch der Arbeitgeber bezahlen, so ungefähr? Wo ich sage, ja, kann er vielleicht. Aber die Frage ist ja auch, ob ein Arbeitnehmer hingeht.
Die Leistung abruft.
und abruft, beziehungsweise sagt, hör mal, ich habe hier Defizite.
Ja.
Also das ist ja, ne, Töpfern in der Toskana ist eine schöne Weiterbildung, aber wenn ich jetzt sage, pass mal auf, ich kann eigentlich keine Excel-Tabelle machen, dann kann ja auch gut sein, dass der Arbeitgeber sagt, dann bist du falsch hier, tschüss.
Das ist korrekt. Ja? Also Defizite, die ein Arbeitnehmer auf einmal offenbart nach ein paar Jahren, können natürlich zur Förderung, das wussten wir ja gar nicht.
Mhm.
Also das ist, da hat er sich natürlich ein paar Jahre gut verstecken können, muss man ja auch immer formulieren. Ja, das ist also Weiterbildung oder Entwicklung, persönliche Entwicklung und Weiterbildung ist letztlich immer so ein großes gesellschaftliches Thema auch.
Ja. Und wir müssen daran denken, ab 2025 geht so die Babyboomer-Generation so langsam in Rente.
Ne? In wohlverdienter.
Ja, ja, genau. Du ja auch bald. Und,
ich hoffe.
Und parallel dazu gehen auch jedes Jahr, habe ich jetzt gelesen, 45.000 Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss aus der Schule.
Ja.
Und ich Abschluss glaube, da Schule? Muss schon was getan werden.
Muss was, ja. Und noch etwas, wir haben Zuwanderung und Einwanderung, ist auch noch ein Thema mit Fachkräften, dass wir momentan mehr verlieren, als dass wir kriegen.
Ja.
Also wir haben so ein Ausbluten, auch von Fach- und Führungskräften, vor allen Dingen von hochqualifizierten Studenten, die gehen weg, weil die sagen, ich verdiene ja erstens weniger und zweitens mal, nee, mache ich nicht mehr mit, müssen wir mit auf der Rolle haben. Wird ein bisschen totgeschwiegen, das Ganze, aber es ist nun mal so.
Ja, und wir merken das ja auch in unserer täglichen Arbeit, dass dann eigentlich jeder im Augenblick einen Job findet, ne? Weil es einfach viel mehr Jobs gibt als Leute.
Ja, man findet einen Job, aber viele kommen ja auch, nee, den will ich nicht. Also Jobs sind da, aber den will ich ja gerade nicht. Ne?
Ja.
Ich hatte ja schon mal despektierlich irgendwann gesagt, alle möchten sie gerne Marketing und Personal studieren. Warum? Weil sie da nicht nass werden, müssen ja nicht raus.
Mhm.
So, aber wo man nass wird, also diese Jobs, die auch hier ein bisschen handwerklich sind, die wollen ja alle nicht.
Ja.
Und daher gesehen, Jobs sind wirklich da, die jeder angeht. Ich hatte letztens einen Kunden, der war eiskalt und wenn es nicht klappt, gehe ich zu McDonald's. Punkt. Der hat wenigstens den Willen zu arbeiten, aber die anderen, das Thema Selbsterfüllung. Ne? Also das ist aber das hochindividuell. Also den Job machen sie nicht. Nein, nein, nein. Dafür sind sie ja nicht gut, dafür sind sie überqualifiziert. Und ich sagte, glaube ich, am Anfang unserer Podcast-Historie, gibt es das Wort überqualifiziert überhaupt nicht. Gibt es für mich persönlich nicht. Ich bin, je überqualifizierter, umso besser. Je mehr kann aber auch abrufen, das muss man auch mal sagen. Also bin ich immer sehr sensibel, weil ich auch gar nicht weiß, was das ist.
Richtig. Auf der anderen Seite, da widerspreche ich dir ein bisschen, weil wenn das Personalvermögen, was ich habe, nicht abgerufen wird, wird mir irgendwann das langweilig und dann bin ich wieder weg.
Ja klar, Unterforderung ist ein Thema.
Ja.
Aber dann kann man ja auch dafür sorgen, dass er überfordert wird. Ich meine, das ist ja immer so eine Balance.
Wenn ich die Möglichkeit habe. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich die auch in meinem Unternehmen habe.
Nein, das ist richtig. Aber auf das Projekt, wo du zu sprechen gekommen bist, da geht es ja auch noch letztlich um interkulturelle Dinge.
Mhm.
Also um letztlich länderübergreifende Zusammenarbeiten, die wir viel zu wenig fördern in diesem Land noch immer. Und ich glaube, das ist ein riesiges Manko, was wir haben. Wir reden speziell über die Niederlande, die in dem Zusammenhang, was Digitalisierung angeht, meilenweit voraus sind, was das angeht, gegenüber uns.
Ja, richtig.
Das auch zum Thema Qualifizierung.
Ja, ne? Ja. Wie gesagt, also das Modell, was Sie jetzt vorhaben, ist, wird in Österreich schon erfolgreich angewandt und praktiziert. Und warum soll man nicht einfach auch lernen? Ja, lernen. Von anderen Ländern, lernen von anderen Systemen, die dann in irgendeiner Form auch wirklich uns weiterbringen.
Ja, klar. Bin ich ein großer Fan von. Genau, richtig.
Okay, das war doch mal eine schöne Einleitung in den heutigen Podcast zu dem Thema, was gibt's Neues?
Was machen wir heute?
So, Christoph, jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich, was machen wir denn heute?
Ja, wir haben mal wieder eine große Umfrage gestartet bei unseren Kollegen und auch mal von Kunden mal so ein kleiner WhatsApp, wie das so schön heißt, mal gestartet.
Mhm.
Und dann haben wir das Thema Kommunikationsprobleme wieder auf den Tisch bekommen. Ich glaube, das ist eine Never-Ending-Geschichte. Also Kommunikationsprobleme innerhalb des Unternehmens, woran liegt das?
Mhm.
Also, ja, das ist so das Thema.
Also heute das Thema Kommunikationsprobleme und
im Unternehmen.
Im Unternehmen.
Nicht in der Ehe.
Naja gut, ist das nicht das Gleiche?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mal weil ich immer wieder höre, eine Familie oder eine Ehe hat keinen ökonomischen Auftrag, außer vielleicht Kinder zu zeugen. Aber du musst mit deiner Frau ja nicht wirtschaftlich erfolgreich werden. Ihr müsst ja keine Einnahmen generieren, außer eure Gehälter, um euer Leben zu finanzieren. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, weil ich so oft höre, ich weiß, kriege ich wieder einen auf den Deckel, wir sind keine Familie.
Ja.
Das gibt's nicht. Wir sind alles Kollegen, aber keine Familie.
Ach so,
Familien, das haben wir schon. Strukturen, ja, familiäre Strukturen, aber ich weigere mich tatsächlich, das Wort Familie und Unternehmen in den Mund zu nehmen, kriege Stressmittel im Gesicht. Sag ich, nein, habe ich sehr oft auch schon Gruppen, wenn ich Unterricht mache, erklärt, nein, eine Familie hat keinen ökonomischen Auftrag, sie muss keine Gewinne erwirtschaften. Und daher ist es so, müssen wir wirklich trennen, Unternehmen ist etwas anderes. Ich kann mich, und das ist spannend, das ist spannend. Ich kann mich aus einem Familiensystem nicht verabschieden. Meine Eltern sind 2016 gestorben. Die sind immer noch da für mich. Aber ich kann mich aus einem Unternehmen verabschieden. Das ist weg. Aber aus der Familie nie.
Ist denn Unternehmen irgendwann wirklich weg?
Ja, also wenn aus dem Kopf nicht. Aber aus dem Kopf natürlich nicht. Es bleibt immer da, wenn es sehr prägend war. Aber wenn du es wirklich ganz systematisch siehst, ist es raus. Aber die Familie ist immer da. Also Oma, Opa, Uroma sind immer alle noch da. Sie begleiten dich, bis du selber in die Kiste fällst. Und wenn du keine Kinder oder wenn du Kinder hast, dann lebt das in den Kindern weiter. Und ich glaube, da würde ich ganz klar die Grenze ziehen.
Okay.
Ich rede ja auch noch über wir. Uns gibt es ja alles schon lange nicht.
Okay. Ja.
Kommunikationsprobleme im Unternehmen.
Reden wir mal über wir hier im Unternehmen. Kommunikationsprobleme.
Ja.
Genau. Also, wodurch können denn Kommunikationsprobleme auftreten? Ich glaube, der erste und größte Punkt ist fehlende beziehungsweise unklare Kommunikationswege. Wer redet eigentlich wie, wann, mit wem?
Ja.
Formelle Führerschaft, informelle Führerschaft.
Ja.
Oder?
Ja. Ja, nächstes Thema, ne?
Ja, richtig.
Es ist wirklich so. Also nach dem Motto, ja, es hat mit Kommunikationsstilen zu tun. Also ich kenne einige Kollegen, die reden viel, sagen nichts. Und ich kenne Kollegen, die sagen sehr wenig, aber sie sagen sehr viel.
Die reden sehr wenig, sagen sehr viel.
Ja? Also das heißt, kurze Kommunikatoren und lange Kommunikatoren. Alle haben sie ihre eigene soziale Kommunikationsgeschichte. Und entscheidend ist, dass ich das unter einen Hut kriege, zumindest als Führungskraft. Wir hatten ja schon mal, Kommunikation ist ja auch Führung und situative Führung hatten wir ja schon mal alles. Ich glaube, entscheidend ist, und jetzt muss ich eine Lanze brechen, nein, keine Lanze brechen, muss sie wieder zusammenbauen, das sind diese WhatsApp-Kommunikatoren, die über WhatsApp kommunizieren. Ich glaube, WhatsApp ist eine gute, schnelle Kommunikationsform, wenn es dringend ist.
Ja.
Aber wenn es nicht dringend ist, dann sollte ich das bitte unterlassen. Also wenn man sagt, ne, also nach dem Motto, es gibt einige Kollegen, die teilen mir dann immer mit, wenn sie zu spät kommen, finde ich immer ganz lustig. Ne? Also ich komme wahrscheinlich voraussichtlich zu spät. Da sage ich, das ist eine tolle Info, was soll ich damit anfangen? Ne? Also das sind solche Sachen, wo ich sage, ob das jetzt ein Kommunikationsproblem ist, weiß ich. Es kann es eins werden, wenn der Leser, also ich, nicht weiß, was das heißt. Da war ich die erste, Entschuldigung, das war ich wieder, ich sitze hier an dem Schreibtisch und donner immer da drunter. Also wenn es zwischendurch mal scheppert,
ist er vom Stuhl gefallen. Genau, okay. Ja, also wir haben natürlich, zum Beispiel wir haben relativ klare, wir halten uns vielleicht nicht immer dran, aber wir haben klare Kommunikationswege und ich glaube, das ist wichtig. Also sprich, diese WhatsApp ist für kurze, prägnante Sachen, wie zu spät kommen, wie kurz so etwas. Dann haben wir ja Teams, mit denen wir arbeiten. Dann haben wir E-Mail, mit denen wir arbeiten. Also es gibt tatsächlich, wusstest du es, in unserem QM-Handbuch klar geregelt, welches Kommunikationsmittel für welches Thema wir benutzen.
Selbstverständlich. Ich glaube nicht. Aber da kommen wir auch zu einem Punkt, den ich vergessen habe.
Gut, dann mache ich mal weiter.
Ja.
Das zweite, also wir haben gesagt, fehlende oder unklare Kommunikationswege, ja, das kann ein Problem sein in der Kommunikation, deshalb, wie gesagt, so Kommunikation,
ich muss
Kommunikation regeln.
Ich hab's wieder.
Okay, bitte.
Kommunikation braucht Hierarchie. Entscheidend ist, den Berichtsweg ist einzuhalten. Und da predige ich immer wieder, bin ich der richtige Ansprechpartner, wenn man bei mir an der Tür steht und mir was erzählt, dann sage ich, falscher Ansprechpartner, Ansprechpartner nicht im Haus, warten. Und WhatsApp-Kommunikation, wie wir pflegen, ich möchte das bitte einmal sagen, so ein Podcast, stellt die Betriebssicherheit und die Betriebsfähigkeit her. Es bringt da nichts, wenn alle zu spät kommen und wir sagen, 8.30 Uhr ist keiner da. Mhm. Und da ist WhatsApp gut, dass man zumindest weiß, um was es geht. Also letztlich ist es ja auch, dass ja die betriebliche Fähigkeit zu arbeiten aufrechterhalten wird. Dafür ist das sehr gut. Für alles andere, sage ich, gibt es andere Kommunikationsmöglichkeiten.
Mhm. Okay, gut. Zweitens, ein weiteres Kommunikationsproblem, was auftreten kann, sind unterschiedliche Kommunikationsstile.
Das sagte ich eben schon mal.
Richtig.
Also einige tendieren, sehr lange Ausführungen zu machen zu einem, wo sie darauf hinaus wollen. Und die anderen sind immer sehr kurz, weil die letztlich ein Ergebnis im Kopf haben. Also ich möchte Folgendes, zack, 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 zack. Und die anderen erklären jetzt erstmal auf ungefähr 30 Folien, was sie eigentlich wollen. Mhm. So, die einen kommen da gut mit zurecht und die anderen kommen da gar nicht mit zurecht. Und da muss ich als Führungskraft oder wer auch immer ist, dafür sorgen, dass ich die Stile zusammenkriege. Und jetzt wird es spannend. Jeder sollte das Unternehmensziel kennen. Mhm. Das Ziel, warum man das Ganze macht, also den Zweck des Unternehmens, wenn der nicht bekannt ist, da kann ich reden, wie ich will, da komme ich, kann ich keinen erreichen. Bei großen Unternehmen ist das relativ oft anzutreffen. Gallup, eine der größten Beratungsgesellschaften für Arbeitnehmerzufriedenheit auf der Welt, macht jedes Jahr so ein Panel. Kann man sich anschauen im Internet. Und spannend ist die Zahl, spannend schon wieder, interessant ist die Zahl, wie viele Menschen in einem Unternehmen das Unternehmensziel kennen. Das ist unter 90%. Die kennen das einfach nicht. Die gehen zur Arbeit, aber wissen nie, was los ist.
Also 90% wissen es nicht?
Wissen es nicht.
Okay.
Die Führungskräfte wissen es, weil sie sollen es ja vermitteln können. Und das ist das. Die können es nicht vermitteln, weil sie auch nicht die geeigneten Mittel haben, zu wissen, was geht. Nochmal, ich sage ja immer, es geht immer nur um Kunden, um nichts anderes. Ne? Gedrillt worden drauf, Kunde, 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 Kunde. Jetzt natürlich in vielen Fällen sagen, ja, es geht ums Unternehmen. Nein, es geht immer ums Unternehmen, die geht's nicht. Es geht immer um den Kunden. Und das hat was mit Kommunikationsstilen zu tun. Okay. Direkter, indirekter, verschleiernde, nicht verständliche Kommunikation.
Unfaire Dialektik.
Unfaire Dialektik. Ambulistische Dialektik gibt's auch noch. Ja, weißt du, wie ich sage. Ja. Ich glaube, das ist diese Kommunikationsstile. Wenn man Sitzungen zum Beispiel macht, kurz und knapp, ne? Also jeder hat 2 Minuten und los geht's. Das trainiert ein bisschen die Kürze, damit ich nicht so lange Ausschweifungen habe in den Texten, die sehr ermüdend werden können, weil du da sitzt und ein anderer Kommunikationstyp bist. Also das führt zu sehr starken Kommunikationsproblemen.
Ja, und vor allen Dingen, es kostet auch Zeit, ne? Kostet Zeit und Energie. Ja, genau. Ja, richtig. So, ein weiteres Kommunikationsproblem, mangelnde Transparenz, haben wir auch schon drüber gesprochen. Nämlich eben genau diese Transparenz, was will das Unternehmen, wie ist die Kommunikationskultur generell und. Ne?
Was der Kunde will, ne?
Oder was der Kunde will.
Ja, also was der Kunde will. Bei uns ist es ja, wir sind ja kundenorientiert. Ich frage immer, was möchten Sie? Und da sage ich, kann ich leisten oder kann ich nicht leisten? Mhm. Das ist ja Ehrlichkeit im Zusammenhang. Da wir vielleicht viel Erfahrung in vielen Dingen haben, können wir sagen, ja, das kennen wir. Unser Job besteht daraus aus Erkennen und aus Erfahrung. Und ich habe alles gehört, was mir so auf dem Tisch liegt. Es gibt jetzt nichts Besonderes, wo ich sage, ja, das kenne ich. Also vielleicht nicht selber erlebt, aber ich habe schon einige Beispiele dazu gehabt, wie man das theoretisch auch handeln kann. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man auf der Kommunikationsebene des Kunden ist. Mhm. Ich habe sehr oft die große Problematik, dass ich ab und zu tendiere, zu kompliziert zu werden. Also nicht
nur um Gottes Willen, nein.
Nein.
Kommt man denn da drauf?
Mhm. Dass ich dann irgendwann irgendwo in so einer wissenschaftlichen Welt hänge und mich nicht mehr reiche. Das ist natürlich dann auch mangeltransparent für jeden, der mir zuhört. Das gebe ich zu.
Mhm. Okay.
Sprachbarrieren ist so ein Ding, ne? Wenn man international unterwegs ist, dann verstehen die einen nicht, weil man vielleicht Englisch for Runaways.
Yes.
Ja. Ich glaube, das Problem ist, ich bin ja in meiner eigenen Muttersprache, wohne ich ja auch nur zur Miete. Mhm. Und wenn ich in Lebensläufen lese, verhandlungssicher, da ziehe ich dann immer den Hut. Sag ich, wow, verhandlungssicher, in einer Fremdsprache, in Deutschland. Ich ziehe meinen Hut. Was heißt denn das konkret?
Also ich würde schon behaupten von mir, dass ich in Englisch verhandlungssicher bin. Natürlich muss man auf der anderen Seite auch sehen, ne, inwieweit muss ich die Sprache des Landes sprechen. Also inwieweit ist es wichtig, das zu tun?
Ja, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich habe Kunden, die geben sich Mühe, Deutsch zu reden. Es gibt Kunden, die nehmen, ich habe keine Mühe, aber es ist so. Also, was soll ich denn dazu groß zu sagen? Also, ich meine, man muss ja auch so ein bisschen von dem Kontext sehen her, was ich, wenn ich für ein englisches Unternehmen, aber in Deutschland arbeite, wo das, nein, machen wir mit Japan. Mhm. Wir haben ganz viele japanische Unternehmen in Düsseldorf. Und beeindruckt bin ich von denen, die kommen ohne deutsche Sprachkenntnisse nicht nach Deutschland. Japanische Unternehmen schicken die erst in deutsche Sprachkurse, bevor die nach Deutschland kommen. Das ist aber ein kulturelles Merkmal. Mhm. Es gibt andere Länder, die tun das nicht.
Also wir hatten schon auch jetzt, sagen wir mal, von einem großen Großhändler, sagen wir mal, Leute hier im Coaching, die den Einkauf oder für, weiß ich nicht, irgendein Land gemacht haben und aus diesem Land kamen und dann hier waren. Oder Trivago hatten wir ja auch einige Kunden immer wieder, die kein Wort Deutsch gesprochen haben.
Ja. Ne? Also der Lebensalltag finde ich dann immer so ganz spannend. Wie bewältigen den Lebensalltag?
Na, ich finde das, also erstmal doch, ich glaube, dass du mit Englisch hier schon ganz komplett durchkommst, aber das Problem ist, oder das habe ich so festgestellt, wenn die dann eben den Job wechseln, ja, also ich sag mal, du kommst hier hin und redest in deinem Job ja dann Englisch, ja, und führst dein Leben auf Englisch, sagen wir mal. Jetzt passiert aber Folgendes, du verlässt diese Firma so und bist jetzt auf einmal, ich sag das mal, auf dem deutschen Arbeitsmarkt und sprichst kein Wort Deutsch. Schwierig.
Ja, schwierig ist jetzt noch spannend. Es gibt deutsche Unternehmen, bei denen wird Englisch Dienstsprache, weil sie international unterwegs sind.
Ja gut, dann wäre es ja wieder einfach.
Ja, aber für die Deutschen, die nicht gerne Englisch sprechen, wird es wieder ein Problem. Mhm. Solange die Kunden kein Englisch reden, muss ich immer sehen, in welcher Muttersprache ich mich da bewege. Also ich kenne das von Großkonzernen, die auf einmal sagen, ab übermorgen wird nur noch Englisch geredet. Und dann sitzt man da und sagt, hello, my name is Peter and you are Mary. Mhm. Da muss man ganz klar überlegen, was für ein Unternehmenszweck dahinter hängt. Aber das ist ein langes Thema. Ich meine, Sprachbarrieren können zu Konflikten führen.
Ja, ja.
Ich glaube, das auch zu kulturellen Konflikten, das wird immer unterschätzt.
Die haben wir ja sowieso, wenn wir nach, ich sage jetzt mal, zum Beispiel so mit Indern zu tun haben, was wir ja auch beruflich das ein oder andere Mal haben, ist, dass da zum Beispiel die sagen immer ja. Ne? Also die sagen nie, nein, das kann ich nicht oder nein, das mache ich nicht. Sondern die sagen immer ja. Und dann hinterher fällt es ihnen dann manchmal auf die Füße. Und dann muss ich sagen, okay, ich hätte das eigentlich sehen müssen, dass sie ja gesagt haben, um höflich zu sein.
Ja, ne? Ja. Aber das sind, wir sind jetzt wieder bei der Weiterbildung. Ne? Also wieder, glaube ich, im letzten Podcast hatten, ganz spannend.
Nein, das hatten wir vorhin.
War das heute Morgen?
Das war vorhin mit der Weiterbildung.
Ha, genau, Kurzzeitgedächtnis hat gerade versagt. Interkulturelles Management und Training wird wahnsinnig wichtig für Leute, die Karriere machen wollen. Ich brauche Zugänge zu anderen Verhaltensweisen, zu anderen Kulturen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Riesenthema, wo man auch sagen muss, das ist, wenn ich einen Mitarbeiter nach Korea entsende, weil wir dann eine Niederlassung aufbauen wollen, dann muss er sich den kulturellen Gegebenheiten Koreas anpassen. Und da kann er nicht in Lederhose hingehen, kann er schon, aber würde vielleicht etwas komisch kommen, bei ihm, obwohl die bayerische Kultur sehr mögen.
Mhm. Genau, okay. Fassen wir es mal zusammen. Also wir haben verschiedenste Kommunikationsprobleme, die auftreten können, nämlich mangelnde Transparenz, haben wir darüber gesprochen, fehlende und unklare Kommunikationswege, unterschiedliche Stile, Sprachbarrieren, ne? Und natürlich das große Thema Konflikte generell. Gibt es so eine Empfehlung? Gibt es irgendwie so einen Schlusssatz, wo man sagen kann, achtet da drauf oder gibt es sowas?
Habe ich dich richtig verstanden, das? Mhm. Das ist ein super Schlusssatz, weil ich habe sehr viele Kommunikationsabläufe, die ich mir dann notiere und sage, habe ich dich richtig verstanden, dass du das so und so meinst. Denn ich gehe ab und zu mit unterschiedlichen Ergebnissen aus so ein Team-Meeting, kennt ja jeder, wo ich dann sitze, bin ich jetzt gut informiert? Wenn ja, bin ich, oder habe ich Rückfragen? Und dann muss ich immer zurück, habe ich dich richtig verstanden, dass du das so meinst? Und ich glaube, das ist eine Hervorragende. Macht man nicht, weil viele schämen sich dann ja, wenn ich zurückfrage. Mhm. Und ich frage sehr oft zurück, weil ich es wirklich nicht verstehe.
Es gibt dazu, das finde ich einen ganz tollen nicht Schlusssatz, aber eine schöne Zusammenfassung. Übrigens ein tolles Spiel, was man zu dem Thema machen kann und wo ganz klar Kommunikationsdefizite aufgezeigt werden. Nämlich einer geht raus und die Gruppe muss auf einem Flipchart-Papier oder was auch immer einfach ein Gebilde malen aus Kreisen, Vierecken, was auch immer. So. Mhm. Dann kommt derjenige wieder rein, geht an die Tafel, ohne das Gemälde gesehen zu haben. Mhm. Und einer erklärt ihm, was er zu malen hat, um das Abbild 1:1 dann zu malen.
Ach, so.
Und was mich da kaum einer macht, also es sieht hinterher meistens ganz, ganz, ganz anders aus, als das, was die Gruppe sich vorher dann aufgemalt hatte. Warum? Weil nämlich der Maler, sagen wir mal, also der Proband, der vorne an der Tafel steht und das malen soll, ganz selten nachfragt. Mhm. Also er geht ganz selten hin und sagt, hast du das so und so gemeint? Mhm. Wo setze ich das nochmal genau hin? Mhm. Also diese Rückfragen, die würden es vielleicht sogar zulassen, dass man eben das Bild 1:1 abmalt. Mhm. Ja? Aber dadurch, dass ich das nicht tue, sondern einfach vertraue und blind male, sieht es meistens hinterher komplett anders aus.
Interessant ist natürlich auch die Frage, wo das herkommt.
Was? Dass wir nicht nachfragen?
Dass nicht zurückgefragt wird. Das ist ein Schulding.
Okay.
Das wird meistens in der Schule gelegt, schon relativ früh in der Sozialisierung. Wer nachfragt, ist dumm.
Okay.
Muss man ganz klar sagen, auch wenn Schüler nachfragen immer noch, dann sagt er, hast du es immer noch nicht verstanden. Und dann verweigern sich die Schüler nachzufragen.
Ja.
Und dann darf ich die wundern, dass so viele ohne Schulabschluss nach Hause gehen. Weil sie regulär, das Schulsystem drängt die ja quasi dort rein. Und nach dem Motto, ich bin ein großer Nachfrager, weil manchmal verstehe ich es wirklich nicht. Und dann verstehe ich es, aber damit ich es richtig verstanden habe, weil Verstehen kommt ja von Stehen, also etwas festzurren auch. Und ich habe die Erfahrung sehr oft gemacht im schulischen Bereich, dass wir unterdrückt wird. Wir müssen mit dem Stoff durchkommen, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Und dann treibt man die Leute in die Nachhilfe dadurch, wenn sie etwas nicht verstanden haben, da passiert das Gleiche weiter. Das ist nicht gut, da fangen wir ganz vorne an der Kette.
Mhm.
Okay. Wäre ein eigener Podcast.
Bei dir ist immer alles ein eigener Podcast.
Ja.
Genau, aber so können wir es zusammenfassen. Wenn ihr Fragen zum Thema Kommunikation habt oder ein Kommunikationsseminar buchen möchtet bei uns, dann meldet euch. Guckt auch immer mal auf unserer Homepage, da haben wir auch, ja, ich glaube, so zweimal im Jahr Kommunikationsseminare, die wir anbieten.
Ja, spannend ist, wir haben ein Abgrenzungsseminar, was Kommunikation ist, weil Abgrenzung entsteht ja durch Sprache.
Ja.
Also Nein sagen können. Nein ist ein vollständiger Satz ohne Rechtfertigung.
Mhm.
Und da, interessanterweise, vor Corona haben wir den sehr oft gemacht. Der ist auch sehr gut angekommen, weil er auch aufzeigt, wo Menschen für sich Grenzen ziehen sollten. Weil wenn ich keine Grenzen ziehe, dann ziehen andere für mich Grenzen. Und
ja,
die können problematisch werden irgendwann.
Okay. Richtig. Christoph, danke fürs Hauptthema.
Gerne.
Habt ihr noch Fragen?
So, kommen wir zu unserer letzten Kategorie für heute. Haben Sie noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Haben Sie noch Fragen?
Opa. Ich habe tatsächlich eine gestellt bekommen.
Okay.
Also die möchte ich jetzt zum Guten bringen. Und zwar, wie geht man mit querulanten Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen innerhalb eines Unternehmens um?
Ja,
also das ist
ich enthalte mich der Aussage.
Ja.
Nein, also ja, also das Frage,
die Frage ist,
wie geht man querulanten
mit erstmal? Wir müssen einfach klären, was es ist. Ne?
Mhm.
Also die Frage ist, jeder versteht ja etwas anderes darunter. Also was Querulanz ist, also das heißt Widersprüchlichkeit auch und heißt sehr oft quengeln, ne? Die Kleinkinder. Und natürlich die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie würdest du damit umgehen? Also wenn du so einen querulanten Notbaum zum Beispiel hast.
Rausschmeißen.
Raus mit dem, genau.
Aber ich kann Bock. Also man muss sich ja drum kümmern, es ist nervig. Es ist einfach, ne, also jetzt mal nur für alle da draußen, die vielleicht in der Arbeitnehmer- und nicht in der Arbeitgeberrolle sind, das nervt den Chef. Der Chef will eigentlich, dass der Laden läuft, ohne dass man groß eingreifen muss.
Mhm. Das wird im Umkehrschluss heißen, dass der Chef die Leute autonom kriegt.
Ja. Die Frage ist aber, ob es immer die Mitarbeiter auch so können,
ja,
und schaffen.
Können. Und deswegen haben wir ein Bewegungsproblem, eine Bewegungsstruktur. Wir können wieder ganz vorne anfangen bei der Kommunikation.
Ja.
Ja.
Das wäre übrigens auch ein Ansatz, dass ich sage, bei Querulanz müssen wir einfach klare Kommunikationsregeln zum Beispiel bauen. Nämlich Querulanten, glaube ich, also meine Huste erstmal. Ja, also ist meine Herangehensweise die, dass ich sage, wenn wir Grenzen setzen, also wenn ich die praktisch denen ein Gerüst gebe oder ein Rahmen gebe, in dem sie sich bewegen können. Und je klarer das festgezurrt ist, desto weniger kann er dann in querulant sein, weil er aus der Grenze nicht rauskommt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Die Frage, die ich mir immer stelle in dem Zusammenhang, wenn das passieren sollte, was steht hinter der Geschichte oder vor der Geschichte? Mhm. Denn es wird nicht einer sofort querulant. Da sind meistens Probleme im Hintergrund irgendwo. Also die ja vielleicht durch seine querulante Art einfach verdeutlichen will. Das kann Unzufriedenheit sein im Privaten, im Beruflichen. Das kann Überforderung sein. Das kann Macht auch heißen. Ich will also mächtig sein. Ich will was zu sagen haben. Und schon geht dieser ganze Kladderadatsch los. Also sehr viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die so positiv aggressiv sind. Das merkt man ja dadurch, dass sie ihre Kommunikation ändern, indem sie aggressiver werden. Sage ich, oh, was ist da los? Das muss nicht im Job sein, das kann auch was Privates sein.
Die Frage ist halt immer, Entschuldigung, dass ich unterbreche, inwieweit kann man als Arbeitgeber da was machen und inwieweit ist es irgendwann nicht mehr meine Aufgabe, weil ich kann ja nicht in das Privatleben des Mitarbeiters eingreifen, also vielleicht ein bisschen unterstützend in irgendeiner Form zur Seite stehen, aber ich kann ja nicht sein Privatleben regeln.
Nee. Ne? Das kann man nicht. Man kann sicherlich mal ein Gespräch suchen und sagen, ich habe den Eindruck, dass momentan, dass du aggressiv bist, hat das einen Grund, kann ich ja tun. Natürlich sagen, Führungskräfte sind ja keine Therapeuten, um das mal wieder aufzugreifen. Mhm. Ein Coach ist kein Therapeut und eine Führungskraft schon mal gar nicht. Mhm. Und ich glaube, entscheidend ist, vielleicht mal die Gründe herauszukriegen. Vielleicht kann der Arbeitgeber sagen, okay, da habe ich eine Idee. Mhm. Das kann durchaus möglich sein, das ist ja sehr unterschiedlich. Und okay, das ist eine der Möglichkeiten. Jedoch, und das ist wichtig, dass diese Menschen, auch die Führungskräfte, darin ausgebildet werden. Mhm. Die meisten kriegen weder im Studium noch in der laufenden Arbeit zurück Konflikttrainingsgeschichten, wie sie mit solchen Querulanzen eigentlich umgehen sollten. Mhm. Also eine junge Führungskraft, die gerade reingeht, sowas mitkriegt, ist damit völlig überfordert. Klammer auf, zu Recht, Klammer zu, weil sie lernen es nicht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Erstmal auch zu sagen, kann ich das? Und zwar haben wir einen im Unternehmen, der das kann. Das muss nicht die Führungskraft sein, das kann auch ein Kollege sein. Darum bei der Weiterbildung, wenn ich das schon genehmige oder wenn ich sage, ihr könnt euch weiterbilden, mal immer schauen, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, dass ich den Betriebsfrieden sichere, schönes Wort. Und das hat mit Querulanz zu tun. Die letzte Konsequenz ist tatsächlich und tschüss.
Ja, gut, okay. Also das ist wichtig, dann auch Konsequenzen aufzuzeigen, dass auch das Verhalten Konsequenzen hat. Und dass man dann, und ich meine, das haben wir auch schon erlebt, dann einfach sagt, man trennt sich, ne? So, dann ist das halt so.
Ja, das ist so. Nicht,
gehört vielleicht im Leben dazu, ist nicht schön, aber.
Ja, es wird ja eine wirtschaftliche Einheit getrennt.
Ja.
Ne, auch keine persönliche. Also. Und ich glaube, das ist aber so ein Punkt, der mich immer wieder fasziniert. Empathisch kommunizieren, nicht empathisch sein. Großer Unterschied. Weil alle reden so immer von Empathie. Wenn einer nicht selbst erleben, nicht Heuwegelchen, wer es selber nicht erlebt hat, kann da nicht empathisch sein. Ich glaube, empathisch kommunizieren, also sich auf die Perspektive zu wechseln, ich kann mir vorstellen, was das ist, auch wenn ich es selber noch nicht erlebt habe, ist eine große Kunst. Und dann letztlich auch das Persönliche vom Beruflichen trennen, dass man sagt, also persönlich kann ich dir da nicht helfen, aber beruflich, lass uns mal vor. Und dann sind Regeln wichtig. Das sind also Regeln. Mit denen vereinbart, wie man weitergeht. Ne? Das ist Grenzen setzen auch. Machst du das einmal, das geht so nicht.
Ja.
So, es gab ja verschiedene Situationen auch schon, die wir hier erlebt haben, wo man sagt, es reicht. Ne? Mit guten Appellen ist es manchmal nicht getan, egal wie man die formuliert, sondern man muss das zur Sprache bringen. Sind alle erwachsene Leute, hoffe ich. Aber letztlich hat das interessanterweise auch mit Unzufriedenheit von Menschen zu tun.
Ja. Ne? Klar. Ist ja überall so. Ne? Wichtig ist auch ein Platz.
Bitte?
Wollte ich den ganzen Tag sagen. Wichtig ist auch ein Platz.
Auf dem Platz?
Ja, kennst also du nicht, ne?
Also Fußballplatz, oder?
Das sagt man als Sportler so. Wichtig ist auf dem Platz. Also sprich, was auf dem Platz passiert.
Achso, auf dem Platz, aber verstehe ich.
Genau. Nicht an der Taktiktafel, das ist alles wichtig, das ist alles schön.
Das ist alles Theorie. Ne?
Wichtig ist auf dem Platz.
Ja.
Genau,
ja.
Richtig.
Und das Entscheidendste ist, diese Gespräche sollten immer mit der Konsequenz enden, wenn es nicht klappt. Weil sonst mache ich mich als Vorgesetzter auch unglaubwürdig. Dann fange ich das Verhalten an zu dulden und dann habe ich irgendwann eine riesige Konfliktbaustelle, wo man dann sitzt und sagt, jetzt komme ich gar nicht mehr mit zurecht. Und das kostet genauso viel Kraft und Energie, wie wir vorhin bei den Kommunikationssachen auch hatten.
Ja.
Amen. Amen.
Schönes Thema. Schönes Thema Querulanz, finde ich gut. Ich meine, manchmal ist Querulanz ja auch und querulante Mitarbeiter können ja auch positiv sein, dass sie Sachen bewegen wollen, dass sie eben nicht Mainstream sind und mal anders denken und, und. Also deshalb, glaube ich, kann man da vielleicht auch Potenziale nutzen, wenn sie denn da sind und wenn sie offen sind. Tja, Amen.
Ich habe noch einen Amen dazu zu setzen. Querulanz. Und wenn ich Querulanz mir anschaue, genau, ist es ja ein Widerstand, der entsteht auf einmal. Mich interessiert immer, warum dieser Widerstand entsteht. Also was ist da gerade für ein Schalter gedrückt worden, der das auslöst?
Reibung erzeugt Wärme.
Kann durchaus möglich sein, kommunikative Wärme.
Richtig.
Ja.
Komm, bevor wir jetzt die in das Phrasenschwein noch mehr Geld reinwerfen.
Oh.
Wie gesagt, wichtig ist auch ein Platz. Auch ein Platz war es heute wieder mit dir sehr angenehm, Christoph.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für Podcast Nummer 427. Ich habe keine Ahnung, irgendwas in den...
Seit 18 Jahren.
Richtig, machen wir das. Und wir freuen uns auch schon auf den nächsten Podcast. Hierzu wieder sendet uns Fragen, sendet uns Themen, sendet uns alles, was ihr uns senden wollt.
Vor allen Dingen Themen. Ich finde Themen wichtig. Auch mal einfach mal, was für ein Thema würde euch mal interessieren. Wir haben natürlich einige in meinem Petto. Und wenn ihr aber sagt, da, wir werden auch schon sagen, wir es nicht behandeln können, weil wir sagen, da haben wir keine Erfahrung mit. Ne?
Genau, richtig. So sieht's aus. Christoph, vielen Dank.
Danke gleichfalls.
Danke gleichfalls. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Wir hören uns
im Juni
beim nächsten Podcast wieder.
Im Juni. Dann sitzen wir schon im T-Shirt hier.
Richtig. Das hofft man.
Ich hoffe. Ne? Oder in Wintermantel.
Und bis dahin, da draußen, alles Gute und bis bald.
Ja, das Wetter.